London am 3. September 1928. Am Morgen stauen sich im Stadtteil Paddington die Doppeldeckerbusse und Zeitungsjungen verkaufen die Times, die von der geplanten elektrischen Eisenbahn nach Manchester berichtet. Im zweiten Stock des St. Mary's Hospital schließt währenddessen Alexander Fleming die Tür zu seinem Labor auf. Er ist nur für einen kurzen Besuch in der Stadt, denn eigentlich verbringt er die Sommermonate auf dem Land. Neugierig begutachtet er die Bakterienkulturen, die er während seiner Abwesenheit auf einer Bank in der Ecke stehen gelassen hat. Eine Schale mit einer Kultur von Staphylococcus aureus erregt seine besondere Aufmerksamkeit. Wie erwartet, ist der ganze Boden mit einem Teppich von Bakterien überzogen. Doch durch einen Zufall ist auch ein Schimmelpilz in die Schale eingedrungen. Und dort, wo der Schimmel wächst, fehlen die Bakterien. Der Überlieferung nach sagt Fleming damals nur "That's funny", bevor er noch einmal für weitere 3 Wochen aufs Land verreist. Erst danach untersucht er den Effekt systematisch im Experiment und stellt fest, dass der Schimmelpilz eine Substanz enthält, die für Bakterien tödlich ist. Fleming nennt sie Penicillin. Später wird er sagen, dass er damals nicht im Traum daran gedacht hätte, das erste Antibiotikum der Welt zu entdecken und damit die gesamte Medizin zu revolutionieren. Aber selbst wenn er all das geplant hätte, noch viel weniger hätte er sich wohl träumen lassen, dass wir Menschen heute, noch nicht einmal 100 Jahre später, Gefahr laufen, diese Revolution rückgängig zu machen. Ich bin Jakob Schmidt und das hier ist Wen dürfen wir essen? Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über die Geschichte, Ethik und Zukunft unserer Lust auf Fleisch. Folge 4. Versteckte Kosten.
Wie machen wir es am besten? Wollen wir uns vielleicht einfach an diesen Tisch setzen? Ich hole einen Kaffee und Wasser.
Ich bin bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin, um mit Reinhild Benning zu sprechen.
Wir können aber auch gerne noch einmal rundgehen.
Die beschäftigt sich seit Jahren mit dem Zusammenhang zwischen Antibiotika und Landwirtschaft.
Stellen Sie sich 23 Hähnchen dauerhaft in Ihrer Duschwanne vor. Das ist der Normalzustand in einer industriellen Hähnchenmastanlage, wie sie zu Hunderten in Deutschland stehen und Hunderttausende von Tieren pro Stall beherbergen. Hier können Krankheiten, wenn sie ausbrechen, sich rasch Bahn greifen und auf alle Tiere übergehen. Es ist kaum zu vermeiden, weil die Tiere sich nicht aus dem Weg gehen können, sodass man dann mit Antibiotika versucht, die Krankheiten wieder in den Griff zu bekommen. Das Risiko, das dabei entsteht, ist, wenn wir im Stall dauerhaft Antibiotika einsetzen, selektieren wir, also überleben die Keime im Stall am besten, die sich Resistenzen gegen die Antibiotika zugelegt haben.
Was im Stall passiert, ist quasi eine Evolution im Zeitraffer. Weil ständig Antibiotika präsent sind, bleiben irgendwann nur noch resistente Bakterien übrig und die vermehren sich ungehindert.
Die gängige Praxis im Stall ist, wir haben einen großen Maststall und der Mäster sieht, die Tiere trinken oder fressen etwas weniger seit einigen Tagen. Das ist ein Indiz dafür, dass hier eine Krankheit besteht. Er ruft den Tierarzt oder die Tierärztin, diese macht eine Untersuchung, schaut sich den Bestand an und stellt fest, ein Antibiotikum ist notwendig. Dann werden die Antibiotika oft in die Tränke eingemischt, sodass alle Tiere im Stall mit Antibiotika behandelt werden, auch wenn nur 2 oder 3 erkrankt sind.
Das bedeutet, in einem Stall mit 40.000 Tieren werden 3 Kranke behandelt und 39.997 Gesunde.
Das nennt man Metaphylaxe. Diese Gruppenbehandlung bringt besonders viele Resistenzen hervor, denn wir behandeln zum einen eine Menge gesunder Tiere dabei, die noch gar nicht erkrankt sind. Und zum zweiten sehen wir durch Untersuchungen auch aus anderen Ländern, dass in den Tränkerohren oft Rückstände von Antibiotika bleiben. Und kleinste Mengen an Antibiotika erlauben ja Krankheitserregern besonders gut Resistenzen zu entwickeln, weil sie an den Antibiotika nicht sterben, sondern die Zeit haben, sich gegen diese Antibiotika Widerstandskräfte zuzulegen. Und dieser Mechanismus ist deshalb besonders gefährlich und bringt viele Resistenzen hervor.
Gefährlich für Menschen wird es immer dann, wenn die resistenten Keime den Stall verlassen. Und Reinhold Benning hat herausgefunden, dass das nicht nur ab und zu passiert, sondern ständig.
Bei unseren Tests gehen wir vor wie Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher täglich. Wir nehmen ein frisches Fleischprodukt aus dem Kühlregal. Wir legen es dann in der Regel direkt in eine Kühltasche, schicken es dann ins Labor, wo es dann untersucht wird.
Auf diese Art hat Reinhold Benning zuletzt zum Beispiel Putenfleisch von zwei großen Supermarktketten untersuchen lassen. Das Ergebnis? Mehr als jede vierte Probe war mit Antibiotikaresistenzen kontaminiert.
Das passiert meistens im Schlachthof. Die Tiere werden maschinell auseinandergenommen. Und das heißt, der ganze Darminhalt wird von einem Eisenlöffel aus dem Tierkörper herausgescharrt. Das gelingt nicht immer so. Ein Darm, der flutscht dann auch mal und kann zerreißen. Damit kommt Darminhalt, und ich meine Darminhalt, auf die Fleischoberfläche. Diese Keime sind nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern dort siedeln ja die Resistenzen. Damit haben wir zusätzlich noch antibiotikaresistente Darmkeime auf der Oberfläche des Fleisches. Und hier entsteht das Problem.
Denn die Keime überleben auf dem Fleisch und gelangen so bis in die Küche und auf den Teller. Und zwar selbst von Menschen, die das Fleisch gar nicht essen.
Wenn wir Fleisch auf einem Schneidbrettchen schneiden und das Brettchen nicht nachher mit kochendem Wasser desinfizieren, dann kann es die Resistenzen streuen an Gurke, Tomate oder Brot. Wenn wir Fleisch grillen bei einer Grillparty und wir nehmen Geflügelfleisch mit der Grillzange roh vom Teller, legen es auf den Grill, grillen es da ordentlich durch, dann sind auf dem Fleisch keine Resistenzen mehr. Aber die Grillzange, wenn ich das Fleisch dann vom Grill nehme und auf den Teller des Freundes lege, hat die Grillzange möglicherweise wieder Resistenzen auf das gebratene Fleisch übertragen oder auf das Brot, das ich ihm noch dazu reiche.
Diese resistenten Bakterien können dann zum Beispiel unseren Darm besiedeln. Was dann passiert, ist erstmal überhaupt nichts.
Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Lungenentzündung bekomme und Antibiotika benötige, kann es sein, dass diese Bakterien im Darm anspringen und die Information in meinen Körper geben, so knackig, das Antibiotikum gegen die Lungenentzündung, und dann das Antibiotikum nicht mehr wirkt.
Die Weitergabe dieser Information beruht auf einem besonderen Mechanismus. Bei Bakterien funktioniert Evolution nämlich anders als bei uns Tieren. Denn Bakterien altern nicht und sterben keines natürlichen Todes. Wenn sich ein Bakterium teilt, entstehen identische, verjüngte Kopien. Ein Bakterium kann so Millionen Jahre alt werden. Veränderungen an ihren Genen geschehen nicht durch Sexualität, sondern entweder durch spontane Mutationen oder durch sogenannte Rekombination, den Austausch von Genmaterial zwischen verschiedenen Zellen.
Viele dieser Antibiotikaresistenzen sind auf Genabschnitten, die mobil sind. Ohne dass sich die Bakterie vermehrt, kann der Genschnipsel, der Genabschnitt, auf dem die Resistenz kodiert ist, von einem Bakterium zum anderen weitergegeben werden.
Wenn Resistenzen auf diesen sogenannten Plasmiden gespeichert sind, können sie sogar zwischen komplett verschiedenen Arten von Bakterien wandern.
Von einem Lungenentzündungsbakterium an einen Darmkeim, von einem Keim, der Durchfall auslöst, an einen Keim, der wiederum Hautinfektionen auslöst. Und diese mobile Übertragbarkeit beschleunigt die Ausbreitung von Resistenzen ganz extrem. Insofern ist die Besiedlung mit Antibiotikaresistenzen ein ganz klares Gesundheitsrisiko, das auf der ganzen Welt über 1,2 Millionen Menschen das Leben jedes Jahr kostet. In Deutschland schwankt die Ziffer, je nachdem, wen man fragt, zwischen 2.500 und über 10.000 Patientinnen im Jahr, die daran sterben, weil ihnen Antibiotika nicht mehr helfen.
Selbst wenn man die niedrigere Zahl zugrunde legt und wie das Robert-Koch-Institut von etwa 2.500 Toten pro Jahr in Deutschland ausgeht, sind das fast genauso viele Tote wie durch Verkehrsunfälle.
Wie kann denn das sein? Also mit so einer genialen Erfindung wie Antibiotika so umzugehen?
Es ist so, dass die Politik erlaubt, dass diese Mittel unbegrenzt eingesetzt werden. Schon früh hat sich herausgestellt, dass die Gabe von Antibiotika dazu beiträgt, dass Bakterien im Darm, wie das bei Antibiotika auch sein soll, einige Bakterien im Darm absterben und diese verbrauchen schon mal keine Energie mehr. Dadurch nehmen Tiere, die mit Antibiotika behandelt werden, schneller zu. Seit 2006 ist die Gabe von Antibiotika zu dieser Leistungsförderung verboten. Und trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass jeder Antibiotikaeinsatz dazu beiträgt, dass Tiere etwas schneller zunehmen. Und insofern der Druck auf rasches Wachstum der Tiere für die Billigfleischproduktion geht einher mit dem Risiko der Resistenzbildung.
Und während sich immer neue Resistenzen entwickeln, kommen gleichzeitig kaum noch neue Antibiotika auf den Markt.
Wir sind in der Pharmaindustrie mit einem Marktversagen konfrontiert. Denn es ist eigentlich sehr nachvollziehbar, dass die Pharmaindustrie keine neuen Antibiotika-Wirkstoffe produziert. Denn Staaten müssten eigentlich vernünftigerweise sagen, die kommen sofort in den Medizinschrank für Menschen. Die dürfen auf keinen Fall in Massen eingesetzt werden, sondern nur im extremen Krankheitsfall, damit sie wirksam bleiben. Daher gibt es kaum Anreiz, denn das ist ja dann nur ein ganz kleiner Markt. Und dieser Markt finanziert nicht die langjährige Forschung. Wenn wir jetzt sehen, was mit den wichtigsten Antibiotika für Menschen passiert, dann sehen wir, 70% der Antibiotika weltweit werden in der Tierhaltung und nicht für kranke Menschen eingesetzt. Das bringt der Pharmaindustrie das Geld ein.
Natürlich, sagt Reinhard Benning, kommen nicht alle multiresistenten Keime aus der Landwirtschaft. Viele Resistenzen entwickeln sich zum Beispiel auch in Krankenhäusern. Aber wenn Antibiotika massenhaft eingesetzt werden, um billiges Fleisch zu produzieren, stehen Nutzen und Risiko in einem besonders fatalen Missverhältnis.
Wie gut kann man denn berechnen, antizipieren, wie sich diese Resistenzen entwickeln, wenn man jetzt in Jahrzehnten denkt?
Ja, mit jeder Antibiotikaresistenz mehr wird der Medizinschrank der Welt leerer. Deshalb ist Massentierhaltung tatsächlich eine Zeitbombe. Die Weltgesundheitsorganisation und auch Studien weltweit zeigen, dass Antibiotikaresistenzen 2050 zur Haupttodesursache in der Welt werden können von nicht natürlichen Toten. Und das bedeutet, hier kommt eine Welle auf uns zu an schrecklichen Krankheiten. Wir hatten das Mittelalter, wo wir noch keine Antibiotika hatten. Wir haben sie ja erst 100 Jahre. Und bis dahin sind die Menschen an schrecklichen Infektionen gestorben, an einer Lungenentzündung oder einer tiefen Wunde zu sterben, ist eine schreckliche Form, zugrunde zu gehen. Und auf dieses Szenario laufen wir sehenden Auges zu, weil wir sagen, der Markt wird es schon regeln. Und dies ist eine so gründliche Fehlanalyse, die uns geradezu in eine wirklich schauderhafte Zukunft führt.
Ein James-Bond-Bösewicht, der neue Pandemien heranzüchten wollte, könnte sich dafür kaum ein besseres System ausdenken als die Stelle der modernen Massentierhaltung. Die Erreger können milliardenfach ungestört mutieren. Verborgen vor den Blicken einer Öffentlichkeit, die sich am liebsten gar nicht damit beschäftigen will, wo ihr Fleisch herkommt.
Wir können feststellen, dass sich die Beziehungen zwischen Menschen und Nutztieren seit dem, was man Strukturwandel der Landwirtschaft nennt, massiv verändert haben.
Marcel Sebastian forscht an der Uni Hamburg über Entwicklungen im Verhältnis zwischen Mensch und Tier.
Strukturwandel in Landwirtschaft heißt im Prinzip, dass wir aus einer spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Gesellschaft, in der in den meisten europäischen Ländern über 90% der Menschen in der Agrarbranche tätig sind, heute auf einem Niveau von unter 2% Beschäftigung im Agrarsektor in Deutschland sind. Das geht mit Prozessen einher der Industrialisierung.
Mit der Entstehung von Schlachtfabriken und Massenstellen, sagt er, hat sich unser Blick auf Nutztiere fundamental verändert.
Diese Reduktion auf den Gewinn, diese Reduktion auf Einheiten innerhalb von einem Produktionssystem, das würde man als Objektifizierung dieser Tiere beschreiben. Und das Problem ist aber jetzt eben für uns als Gesellschaft, sag ich mal, dass unser Wissen über Tiere steigt. Und zwar in einem enormen Maß. Das heißt, dass die wissenschaftlichen Kenntnisse darüber, was Tiere können, also ob wir jetzt über Insekten sprechen oder über Delfine und Wale, der Trend ist eindeutig, die können meistens mehr, als wir denen zugestanden haben. Das betrifft eben auch Schweine, das betrifft eben auch Rinder. Das heißt, wir haben es hier mit diesen verdinglichten Perspektiven, diesen Sichtweisen, diesen Tierbildern eben nur mit kulturellen Konstruktionen zu tun. Wir haben es nicht mit Abbildern biologischer Tatsachen zu tun.
Und genau diese paradoxe Spannung, glaubt Marcel Sebastian, zwischen immer stärkerer Objektifizierung von Tieren auf der einen und einer genauso zunehmenden Personalisierung auf der anderen Seite führt dazu, dass das Schlachten von Tieren zu einer gesellschaftlich geächteten Tätigkeit wird, zu sogenannter Dirty Work.
Der Begriff Dirty Work bezeichnet eigentlich Arbeiten, also berufliche Tätigkeiten, die mit einem Makel versehen sind. In der Forschung zur Stigmatisierung oder gerade zur arbeitsbezogenen Stigmatisierung gibt es im Prinzip diese Idee, es gibt einen physischen Makel, es gibt einen sozialen Makel und es gibt einen moralischen Makel. Und der moralische Makel, das ist schon was Besonderes, weil das in westlichen Gesellschaften eigentlich seltener dann der Fall ist, dass man wirklich Berufe hat, die selbst moralisch sozusagen von der Mehrheit der Gesellschaft in Frage gestellt werden. Also Prostitution wäre sowas, ne? Und hier ist Schlachthofarbeit bedeutsam, weil sie eben auch diesen moralischen Makel hat. Das heißt, die anderen Bereiche hat sie auch, ne? Man kann halt sagen, okay, die Tiere könnten als sozial deklassiert gelten. Der physische Makel ist offenkundig, es ist sehr schwere Arbeit, man hat mit Blut, mit Innereien zu tun, das ist total klar. Aber ich glaube, um die besondere Dimension dieses Stigmas zu verstehen, muss man diesen moralischen Makel. Und der ist eben bezogen auf die Mensch-Tier-Beziehung. Das ist dieses systematische Töten von Tieren innerhalb eines kulturellen Kontexts, in dem wir zunehmend eben nicht nur wissen, sondern auch wertschätzen oder das bedeutsam finden, dass wir eben wissen, dass auch Nutztiere natürlich empfindsam sind, dass sie leidensfähig sind. Und dadurch merken wir eben, wie diese Branche ein immer schlechteres Image hat.
Fleischer ist heute der Handwerksberuf mit den meisten unbesetzten Ausbildungsplätzen. In Interviews, die Marcel Sebastian für seine Forschung geführt hat, berichten fast alle Schlachtenden von Erfahrungen mit gesellschaftlicher Stigmatisierung. Trotzdem werden in Deutschland heute rund doppelt so viele Tiere geschlachtet wie noch vor 50 Jahren. Aber heute machen diese Arbeit in den meisten Fällen nicht mehr Handwerksmeister, die mit ihrem eigenen Laden fest im Dorfleben integriert sind, sondern Arbeiterinnen und Arbeiter, die fernab von den Augen der Öffentlichkeit am Rande der Gesellschaft leben. Oftmals genauso unsichtbar wie die Tiere, die sie schlachten. Das Oldenburger Münsterland im westlichen Niedersachsen. Hier im sogenannten Schweinegürtel schlägt das Herz der deutschen Fleischindustrie.
Wir haben in der Region Vion, wir haben Danish Crown, wir haben Tönnies vertreten, Hösler Goldschmaus, Heidemark, also verschiedene.
Ich bin unterwegs mit Daniela Reim. Als Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte unterstützt sie Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Fleischindustrie.
Seit wann machen Sie das jetzt?
Seit Oktober 2013. Und ich habe wirklich sehr viel erlebt. So am Anfang, als ich angefangen habe, weil ich schon seit 1999 in Deutschland bin und mit einem deutschen Mann verheiratet war. Mein Leben ist anders verlaufen. Ich kam nach Deutschland und ich habe hier eine schöne Welt gefunden. Im Vergleich zu Rumänien war hier wie ein Paradies für mich. Und als ich angefangen habe, das war für mich eher ein Schock, als ich gesehen habe, dass meine Landsleute hier so behandelt werden, dass ihre Rechte einfach so mit den Füßen getreten werden, so quasi wie eine Parallelwelt.
Ihre Beratungsstelle wurde vom Land Niedersachsen eingerichtet, um Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen, die von Ausbeutung oder Zwangsarbeit betroffen sind.
Viele kommen mit der Vorstellung nach Deutschland, ah, es gibt Polizei, es gibt Zölle. Aber nein, wenn du den Lohn nicht bekommst oder wenn du eine fristlose Kündigung bekommst, da kann dir nicht die Polizei helfen oder der Zoll. Das ist Zivilrecht und dann musst du selber zum Arbeitsgericht laufen.
Wir sind unterwegs zu einem Arbeiter, dem Daniela Reim dabei hilft, seinen ehemaligen Arbeitgeber zu verklagen. Wir halten vor einem kleinen Backsteinhaus in einer unauffälligen Wohnsiedlung.
Na sehr.
Herr G. begrüßt uns an seinem Gartentor.
Hallo.
Hallo.
Gesundheit.
Sind neun Personen.
Neun Männer wohnen hier.
Wir setzen uns an den Gartentisch, auf dem Herr G. Dokumente in Klarsichthüllen vorbereitet hat. Lohnabrechnungen, Verträge, Schreiben vom Arbeitgeber. Bis vor wenigen Wochen hat er in der Zerlegung eines großen Schlachthofs gearbeitet. Ich will von ihm wissen, wie man sich diese Arbeit vorstellen muss.
Also die Arbeit ist
sehr schwer. Man muss in seinem Fall muss er schwere Sachen heben und der Stress bei der Arbeit, der Umgang, es wird geschrien.
Also
er beschreibt das als ein normaler Arbeitstag. Ich stehe um 1 Uhr morgens. Das ist bei ihm normal. Der kauft sich Kaffee. Und 2:15 morgens kommt der Bus, also der Bulli, und holt ihn ab, um zum Schlachthof zu bringen. Und ungefähr um 3 Uhr starten sie dann mit der Arbeit im Schlachthof.
Când eram și la 2, ieșeam la 2, ieșeam la 1.
Man kommt raus gegen Mittag, um 13 Uhr, 14 Uhr.
Făceam baie, mă culcam.
Dann kam er nach Hause, hat er einen Dusch gemacht.
Mâncam ceva și mă culcam până la
9. Und dann hat er geschlafen bis 8 Uhr, 9 Uhr abends.
Hege steht kurz auf, um die Bewegung zu zeigen, mit der er immer wieder Schweineteile in Fleischerhaken eingehängt hat.
Also macht man immer wieder wirklich von morgens bis abends immer dieselben Tätigkeiten oder rotiert das?
Același lucru l-am făcut. 8 ore sau și 10 ore.
Ca o mașină automată?
Da, ca o mașină, ia și agață, du-te acolo, du-te acolo, agață. Eu la astea am fost.
Ja, er sagt, er musste immer die gleiche Bewegungen machen, ne? Immer einhängen.
Ununterbrochen, Tag für Tag.
Da, zile întregi numai asta.
Da.
Und er hat angefangen letztes Jahr am 20. August und da sagt er, seit 9 Monaten, ich habe nur das gemacht.
Nach 9 Monaten wird Herr G. dann das erste Mal krank. 3 Tage später hat er die fristlose Kündigung im Briefkasten.
Weil er nicht am 15.06. bei der Arbeit erschienen ist, aber der war der krank geschrieben, ne? Der war bei Marz.
Wir verabschieden uns und machen uns wieder auf den Weg.
Was diese Menschen sich alles gefallen lassen für einen Job in Deutschland.
Die fristlose Kündigung von Herrn G., sagt sie, ist kein Einzelfall.
Also wir haben jetzt in der letzten Zeit scheinbar mit einer Welle von fristlosen Kündigungen, das deutet darauf hin, es gibt weniger zu schlachten jetzt momentan in den Schlachthöfen. Und einfach so auf die Straße zu setzen, das finde ich schon sehr unfair.
Wie geht denn das überhaupt? Ich dachte, also man kann doch gar nicht einfach Leuten...
Man kann schon. Natürlich ist das illegal, aber die spekulieren scheinbar damit, dass die Arbeiter sich nicht wehren. Vielleicht von 20 Leuten wehren sich vielleicht 2, 3, 4, ich kann nicht genau sagen. Aber ich höre so bei den Arbeitern, oh, ich kehre zurück nach Rumänien, ich kann mich nicht jetzt mit dem Arbeitsgericht auseinandersetzen und zu Terminen hier bleiben. Und deshalb verzichten viele auf so eine Klage.
Vor allem im System mit Subunternehmern und Werkverträgen, das 2020 verboten wurde, waren die Arbeiter der Willkür ihrer Arbeitgeber oft hilflos ausgeliefert. Auf den Lohnabrechnungen fanden Daniela Reim und ihre Kollegen immer wieder horrende Abzüge, überteuerte Mieten in heruntergekommenen Sammelunterkünften, Kosten für den morgendlichen Transport zum Schlachthof, eine Gebühr für die Benutzung des Pausenraums. Oder sogar ein Messergeld für den Verschleiß von Arbeitsgeräten.
Das darf doch nicht passieren, ne? Wir sind hier im 21. Jahrhundert in Deutschland und die Rechte werden einfach so mit den Füßen getreten.
Nach dem Verbot der Werkverträge, sagt sie, hätten sich einige Dinge tatsächlich verbessert. Zum Beispiel die Arbeitszeiten oder die Zustände in den Unterkünften. In vielen anderen Bereichen aber, sagt sie, kommt es ihr vor, als hätten die Schlachthöfe nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Methoden der Subunternehmer einfach übernommen.
Was in Ihrem Menschenbild gemacht, die Arbeit?
Weil ich so viel mit Verbrechern zu tun habe.
Ja, weil man so mitkriegt, was Menschen mit Menschen machen.
Ja, das ist schon schrecklich. Aber die lassen sich auch gefallen. Ne? Ich glaube, bei uns in Rumänien wegen der Diktatur, wir sind so erzogen worden, zu akzeptieren, so wie es ist. Ne? Wir sind nicht erzogen worden, uns zu wehren, wenn Probleme gibt, ne? Wenn, dass wir Widerstand leisten. Ne?
Inzwischen hat die Mehrheit der Vollzeitangestellten in deutschen Schlachthöfen keinen deutschen Pass mehr. Die günstigen Arbeitskräfte stammen meist aus Osteuropa, vor allem aus den beiden EU-Staaten mit der niedrigsten Wirtschaftsleistung pro Kopf, Bulgarien und Rumänien.
Es ist so, dass die Unternehmen auch keine Leute mit deutschem Pass oder Leute mit einer entsprechenden sozialen Absicherung finden, die jetzt bereit sind, in diesen Bereichen zu arbeiten.
Peter Birke ist Soziologe. Er hat untersucht, wie Arbeitsbedingungen, Migration und Rassismus in der Fleischindustrie zusammenhängen.
Es gab ja in der Fleischindustrie so einen Boom über 20 Jahre, 30 Jahre fast, im Grunde genommen bis zur Pandemie, mit ständig steigenden Schlachtzahlen, mit ständig wachsenden Umsätzen, mit dem Höhepunkt dann auch im März 2020, als dann die Umsätze ein absolutes Rekordniveau erreicht haben. Und diese Art von Expansion ist ja erreicht worden auf der Grundlage dessen, dass es in der Bundesrepublik billigere Arbeitskräfte gibt als in Dänemark und also in Nachbarländern und Holland, wo die großen Fleischkonzerne zum Teil sitzen.
Denn in diesen nordwestlichen Nachbarländern gibt es starke Gewerkschaften. Nach der Osterweiterung der EU haben sie einen Lohnwettkampf weitgehend verhindert. Deutschland hingegen entwickelte sich dank billiger migrantischer Arbeitskräfte zum Fleischexportland.
Die deutsche Fleischindustrie ist dann im Grunde genommen die dynamischste in Europa geworden, hat auch Wachstumsraten erzielt, die historisch im Grunde genommen ihren Vergleich suchen. Und ich finde, so ein leuchtendes Beispiel ist immer, wenn man die bulgarischen, rumänischen Arbeiterinnen und Arbeiter befragt, ne, dann erzählen die, dass sie in Rumänien und Bulgarien auch nur Fleisch von Tönnies kaufen können. Ne?
Während der Konsum von Schweinefleisch in Deutschland in den letzten 25 Jahren um knapp 20% gesunken ist, hat sich die Zahl der jährlich geschlachteten Schweine um fast die Hälfte erhöht.
Die Grundlage ist auf der einen Seite sozusagen ein Bereich, der extrem expandiert, und auf der anderen Seite Arbeitskräfte, die extrem ausgebeutet werden. Und das sind keine Restbetriebe, die billige Arbeitskräfte vernutzen müssen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt oder so, sondern die schwimmen praktisch in Geld, und die schwimmen deswegen im Geld, weil sie diese Arbeitskräfte vernutzen. So ist das.
Vernutzung, das ist ja ein sehr kraftvolles Wort.
Ja, das ist schon, glaube ich, in dem Zusammenhang das richtige Wort. Weil wir beobachten ja eigentlich, dass in diesen Arbeitsverhältnissen die Leute nur ganz ausnahmsweise alt werden können. Ne? Und damit meine ich, also früher gab es im Bergbau so eine Regelung, dass die Leute mit 60 in Rente gehen konnten. Ne? Und solche Regelungen hattest du früher, weil man einsah, dass bestimmte gesellschaftliche Tätigkeiten, also sozusagen in kollektiver Verantwortung so geregelt werden müssten, dass die Leute da nicht mehr als XY Jahre arbeiten, weil dann anerkannt ist, dass der Körper das nicht länger aushält. Ne? Und die Fälle von Leuten, die wir jetzt länger begleitet haben, lassen es irgendwie auch ganz gut sehen, dass es eine relativ schnelle Erosion von Gesundheit gibt.
Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung hat einen eigenen Bericht zur Fleischbranche veröffentlicht. Darin schreibt sie, dass Angestellte in Schlachtbetrieben ein erhöhtes Risiko für krankhafte Veränderungen an Sehnen und Gelenken tragen. Für Rückenprobleme, Lärmschwerhörigkeit und Durchblutungsstörungen. Und weil in der ständigen Kälte das Reaktionsvermögen und die Aufmerksamkeit reduziert sind, erhöht sich die Gefahr für Unfälle. Bei den Personen, die direkt an der Tötung der Tiere beteiligt sind, kommt dazu das Risiko für Suchterkrankungen und posttraumatische Belastungsstörungen.
Das ist so ein Arbeitsplatz, da interessiert die Unternehmer traditionell nicht, ob du noch in 20 Jahren da arbeiten kannst. Das ist denen egal. Ne? Und das heißt aber, du kannst nicht 20 Jahre da arbeiten, weil das geht einfach physisch nicht auszuhalten.
Zurück bei Daniela Reim im Oldenburger Münsterland.
Das ist die Ehefrau.
Herr C. führt uns durch ein enges Treppenhaus in eine spärlich eingerichtete Wohnung im Dachgeschoss. Hier lebt er mit seiner Frau.
Wir haben hier einen interessanten Fall, weil ihr sagt mir am Telefon fristlose Kündigungen. Aber ist keine fristlose Kündigung, ist eine Kündigung des Probearbeitsverhältnisses.
In der Probezeit lassen sich Arbeitsverträge unkompliziert kündigen. Aber Herr C. arbeitet bereits seit 2 Jahren in dem Schlachthof. Mit Unterbrechungen sogar seit fast 10 Jahren. Doch bis Ende letzten Jahres war er nicht bei dem Schlachthof selbst angestellt, sondern bei einem Subunternehmer. Als das gesetzlich verboten wurde, hat ihm der Subunternehmer ein Schreiben vorgelegt, das Herr C. schnell unterschreiben sollte. Ein vorformuliertes Kündigungsschreiben mit ihm selbst als Absender.
Kündigung meines Arbeitsverhältnisses. Ich kündige meinen Arbeitsbefrist gerecht zum 31.12. Ne? Der hat nicht mal gelesen damals.
Und da steht, weil ich in meine Heimat zurückgehen wollte, das habe ich richtig verstanden. Das ist ein Formulierungssatzbaustein oder wie?
Also, sehr geehrter Herr, ich kündige mein Arbeitsverhältnis bei Ihnen fristgerecht zum 31.12., da ich in meine Heimat zurückgehen möchte. Und er hat einfach nur unterschrieben, ne? Es wurde ihm nur gesagt, du musst bei uns kündigen und dann wirst du festangestellt bei.
Tatsächlich wurde Herr C. dann zum 1. Januar vom Schlachthof festangestellt. Nur dadurch, dass er nicht übernommen wurde, sondern selbst gekündigt hat und neu eingestellt wurde, kam er anschließend nach 10 Jahren Arbeit noch einmal in die Probezeit. Und die wurde dann 5 Monate später plötzlich beendet.
In 10 Jahren, der Munke, am avut atunci cu accidente, nu atât. Nici un medical, nimic.
Er sagt, 10 Jahre lang war er nie krank geschrieben. Ich merke ihn auch, das hat ihm schon was angetan, dass mit ihm so umgegangen ist.
Vor allem die mangelnde Wertschätzung empfindet er als demütigend. Denn er hat sogar krank und verletzt für den Schlachthof gearbeitet.
Er sagt, 3 Tage, nachdem er angefangen hat, hat er sich geschnitten. Ne? Und eigentlich war das Arbeitsunfall. Ne? Und ein Vorarbeiter hat zu ihm gesagt, nee, da wird das nicht bezahlt. Du kannst nicht zu Hause bleiben. Und er will uns die Fotos zeigen.
Auf den Fotos ist eine tiefe Schnittwunde zu sehen. Hautfetzen hängen vom Daumen. Die gesamte Hand ist überströmt von Blut.
Er wurde sogar krank geschrieben, 1 Monat lang. Aber der ist zur Arbeit gegangen und als die Kontrollen kamen, hat er einfach so, weil der wurde schon verwundet und so weiter. Und da hat er einfach so die Hand irgendwie versteckt oder in die Tasche reingesteckt. Și cum era când venea un control de la Zoll sau de la Sănătate, de la alte...
Eu știam de când intra pe porte.
Ich habe ihn gefragt, wie war das, wenn Kontrolle kamen? Ne? Und er sagte, das wurde alles angemeldet. Er wusste schon, als die Kontrolle beim Tor gewesen sind, dass diese Kontrolle kommt.
Das ist schon deja. Sie sagte, habt ihr Griechen, dass wir Kontrolle des Landkreises
haben? Ihr müsst aufpassen, heute kommt Kontrolle vom Landkreis.
Und dann, was hat man dann
verändert? Alles waren da langsam mit 600 pro Stunde. Maximum 600 pro Stunde, Maximum.
Warum ist die Bandgeschwindigkeit wichtig für die Kontrolle zu reduzieren?
Păi, dacă mergem ce bandă face oamenii, producție cum trebuie. Nu mai cade la nimeni o carne pe jos, nu mai, cum să zic eu, merge banda încet, se face calitate. Nu merge banda încet.
Er sagt, wenn das Band langsamer läuft, ist die Qualität besser, da fallen keine Stücke auf den Boden, ist nicht mehr so hektisch, nicht mehr so Stress für die Arbeiter.
Also die Unfallgefahr auch geringer,
oder? Ce lucră românii nu poate să lucre nimeni.
Das heißt, dass die Rumänen arbeitet in der Fleischindustrie, da würde kein Deutscher arbeiten, ne?
Puțin. Am avut și deutsch, keine Chance.
Da, warum arbeiten Rumänen in der Fleischindustrie in Deutschland?
In Rumänia, kein Geld, 500 pro Monat. Hier ein bisschen mehr. Ich habe 3 Kinder in Rumänien. Mit 500 pro Monat keine Chance.
Und habe ich das richtig verstanden? Sie haben 3 Kinder in Rumänien?
3 Väter.
3 Väter? 3 Mädchen hat er.
22, 21, 16.
Deci aveți fica de 16 ani?
De 21 și 22.
Die Tochter, die 16 Jahre alt ist, ist mit der mittlere Tochter alleine in Rumänien. Er sagt, für die bleibt er noch hier. Die müssen noch unterstützt werden, ne? Mhm.
Das ist Verantwortung, die man da einfach hat, ne?
Fiindcă, păi, dacă n-am avut de ele, vă dați seama.
Ce n-ați avut?
Că n-au de ele.
Ia, trenul din augă, ne? De ce nu le-ați mai văzut?
De o lună, de zile, da.
De azi, zi, ai monat, nimeni că se ie,
ne? Nu mai stau, mai vine, plec acasă și stau cu ele.
E prețul prea mare?
Nu mai
rămâne. Deci vă gândiți acum să mai rămâneți sau nu mai rămâneți?
Sunt așa între ele. Fiindcă mai are fata cea mijlocie, mai are facultatea și...
El meint manchmal, der Preis ist hier sehr hoch. Was er gegenleisten muss, dass die Töchter gut haben in Rumänien. Manchmal tut ihm schon sehr leid, dass sie getrennt leben müssen. Aber weil sie noch in Ausbildung sind, ja, der muss hier weiter.
Nach meinem Tag mit Frau Reim erscheint mir die Arbeit in der Fleischindustrie wie ein blinder Fleck der Gesellschaft, ein toter Winkel. Wir alle wollen uns am liebsten so wenig wie möglich damit beschäftigen. Und weil wir den Markt sich selbst überlassen, werden die Menschen darin wie Ressourcen behandelt. Und wenn unsere moderne Industriegesellschaft eines weiß, dann, wie man Ressourcen maximal ausbeutet.
The 6 years since the Paris Climate Agreement have been the 6 hottest years on record.
November 2021. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen.
Our rivers are running dry. Our harvests are failing. Our animals and people are dying.
This is the challenge of our collective lifetimes.
Staats- und Regierungschefs, Aktivistinnen und Wissenschaftler beschwören in ihren Reden, was wir alle wissen.
We're running out of time.
Wir wissen, dass wir etwas ändern müssen.
Enough of treating nature like a toilet.
Weniger fliegen, das Auto öfter stehen lassen.
Future generations will judge us for what we achieve.
If we fail, they will not forgive us.
Was uns weniger bewusst ist, mehr Treibhausgase als Autofahren oder Fliegen verursacht unsere Ernährung.
Nature cannot pay that price anymore.
The doomsday device is real.
Selbst wenn wir in allen anderen Bereichen ab sofort keine Kohle, kein Gas und keinen einzigen Tropfen Öl mehr verbrennen, werden wir das 1,5-Grad-Ziel niemals erreichen. Es sei denn, wir ändern auch unsere Essgewohnheiten radikal.
So let this be the moment that we answer history's call.
Failure is not an option. Failure is a death sentence.
Ein kleiner Gemüsegarten irgendwo in Massachusetts.
I know how serious climate change is. I know because I study night and day, 24/7.
Ich weiß, wie ernst es um den Klimawandel steht, denn ich beschäftige mich Tag und Nacht damit.
Wenn sich die Protagonisten der Weltpolitik treffen, um über die Rettung des Planeten zu beraten, dann stützen sie sich dabei auf die Arbeit von ihr.
I love the sunflowers.
Ich liebe Sonnenblumen.
The sunflowers are optimistic.
Sonnenblumen sind optimistisch.
Cynthia Rosenzweig arbeitet als Klimawissenschaftlerin bei der NASA. Sie ist Hauptautorin des Kapitels zur Ernährung im IPCC-Report über Klimawandel und Landnutzung.
IPCC stands for the Intergovernmental Panel on Climate Change.
IPCC ist die Abkürzung für den Weltklimarat.
It's organized by the United Nations and periodically every 6 or 7 years.
Die Vereinten Nationen versammeln alle 6 bis 7 Jahre die Klimawissenschaftler der Welt. Und die schreiben einen Bericht.
And those reports are the state of the science.
Diese Berichte repräsentieren den Stand der Wissenschaft zum Klimawandel.
Es gibt wohl wenige Menschen auf der Welt, die mehr über den Zusammenhang von Klimawandel und Ernährung wissen, als Cynthia Rosenzweig und ihre Co-Autoren.
We take a food system approach.
Wir betrachten Ernährungssysteme.
That means that we are looking at every single part, every activity that it takes.
Das heißt, wir schauen uns jede einzelne Aktivität an, die es braucht. Den ganzen Weg vom Anbau der Lebensmittel, bis sie schlussendlich auf dem Tisch eines Menschen landen. Das beginnt mit der Rodung von Land für die Landwirtschaft, geht über die Herstellung von Dünger und Ausrüstung bis zu allen Tätigkeiten auf dem Bauernhof. Getreideanbau, Viehzucht, Lagerung, Transport, Verarbeitung bis hin zum Einzelhandel. Wir untersuchen, wie alle diese verschiedenen Aktivitäten Treibhausgase verursachen. Addieren sie und kommen so zu dem Schluss, dass das Ernährungssystem in seiner Gesamtheit für 1/3 der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.
1/3 of total greenhouse gas emissions. It's an enormous amount.
Eine ungeheure Menge.
Viele dieser Emissionen stammen direkt aus dem Magen und Darm von Tieren. Die sogenannte enterische Fermentation ist einer der beiden Hauptgründe für den Ausstoß von Treibhausgasen in der Landwirtschaft.
Ruminants are a special kind of browsing.
Wiederkäuer sind eine besondere Art von großen Pflanzenfressern, die sich unter anderem von Gras ernähren können. Sie haben einen speziellen Magen entwickelt, der die Zellulose, die in den Pflanzen enthalten ist, fermentieren kann und so in verdauliche Nährstoffe verwandelt.
Wiederkäuer sind also eigentlich kleine Biogasanlagen. In ihrem Magen leben Billionen von Einzellern. Die Kuh ernährt sich dann eigentlich nicht von Gras, sondern von diesen Bakterien und ihren Abfallprodukten. Und
zum Leidwesen des Klimas führt diese enterische Fermentation zum Aufstoßen von Methan.
Methan bleibt zwar nicht Jahrhunderte in der Atmosphäre wie CO2, sondern nur einige Jahre, aber seine Treibhauswirkung ist 28 Mal stärker.
Sie haben keine Ahnung, wie gefährlich sie sind.
Um sie vergleichen zu können, werden Methanemissionen deshalb in CO2-Äquivalente umgerechnet. Jedes Jahr furzt und rülpst eine Kuh das CO2-Äquivalent von 20.000 Kilometern Autofahren in die Luft. Und es gibt so viele Rinder auf der Welt, dass sie zusammengenommen 5-mal mehr wiegen würden als alle wilden Säugetiere und Vögel auf dem Planeten.
Cattle emit roughly 70% of all of livestock emissions.
Rinder sind für rund 70% der Treibhausgasemissionen in der Viehhaltung verantwortlich.
That's why the beef is the focus of so much attention.
Deshalb steht Rindfleisch so sehr im Fokus.
Doch auch die Rodung von Wäldern und die Trockenlegung von Mooren für die Landwirtschaft hat massive Auswirkungen auf die Erderwärmung, weil dadurch weniger CO2 gebunden wird. Und auch diese Landgewinnung ist eng mit der Tierhaltung verknüpft. Denn Tiere sind Energieverschwender. Um zum Beispiel eine einzige Kalorie in Form von Schweinefleisch herzustellen, müssen vorher 15 Getreidekalorien angebaut und verfüttert werden. Wir brauchen also immer ein Vielfaches der Ackerfläche, als nötig wäre, wenn wir Menschen dieses Getreide einfach selbst essen würden.
In unserem IPCC-Bericht haben wir eine Reihe von Studien zu verschiedenen Ernährungsweisen ausgewertet. Und das Einsparpotenzial reichte von 0,7 bis hin zu 8 Gigatonnen CO2-Äquivalent.
Würden die Menschen auf Fleisch verzichten und nur noch Fisch essen, könnten wir nach den Berechnungen der Forscher jedes Jahr rund 4 Milliarden Tonnen CO2 einsparen. Würden alle Menschen Vegetarier, wären es 6 Milliarden Tonnen. Und wenn wir alle plötzlich Veganer wären, also keinerlei Tierprodukte mehr essen würden, wären es knapp 8 Milliarden Tonnen weniger. Das ist mehr als die Hälfte aller Treibhausgase, die überhaupt durch unsere Ernährung verursacht werden.
Wenn man den Verbrauch, insbesondere von Rindfleisch, reduziert, dann reduziert man nicht nur die enterische Fermentation, sondern man gibt auch Land frei, auf dem aktuell Futtermittel angebaut werden, um dort zum Beispiel Lebensmittel anzubauen. Das Land kann aber auch genutzt werden, um Wald aufzuforsten und Kohlenstoff zu binden, um so CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und auch damit gegen den Klimawandel anzukämpfen.
Wenn wir an klimafreundliches Essen denken, denken wir an den Wochenmarkt um die Ecke mit seinen regionalen Angeboten. Global denken, lokal essen. Tatsächlich aber entstehen nur 6% der lebensmittelbedingten Emissionen durch Verpackung und Transport. Es ist also viel entscheidender, was wir essen, als wo es herkommt. Für 1 Kilogramm Kartoffeln beispielsweise werden im Schnitt 200 Gramm CO2 freigesetzt. 1 Kilo Avocado, das aus Südamerika nach Europa transportiert werden muss und deshalb ein besonders klimaschädliches Image hat, verursacht etwa 600 Gramm CO2. Das Kilo Schweinefleisch aus dem Nachbardorf hingegen erzeugt 4,6 Kilogramm, also knapp das Achtfache. Wir Menschen assoziieren mit langen Reisen hohe CO2-Ausstöße, weil wir solche Strecken meist per Flug zurücklegen. Doch die meisten Nahrungsmittel reisen an Bord riesiger Containerschiffe und die Emissionen pro Kilogramm sind sehr begrenzt. Nur 0,2% aller Lebensmittelkilometer werden per Flugzeug absolviert. Spargel aus Peru zum Beispiel muss nach Europa geflogen werden, um frisch hier anzukommen. Statt 400 Gramm CO2 pro Kilo Spargel, wie auf dem Wochenmarkt, werden dann 11,3 Kilogramm ausgestoßen. Aber selbst das sind nur halb so viel wie die 21,7 Kilogramm, die ein einziges Kilo regionales Bio-Rindfleisch vom Schlachter um die Ecke verursacht. Wenn wir den Einfluss unserer Ernährung aufs Klima reduzieren wollen, können wir also 2 Dinge tun. Weniger Essen wegschmeißen und weniger tierische Lebensmittel kaufen.
Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die gar nicht die Wahl haben, wie sie sich ernähren und ob ihre Ernährung zum Klimawandel beiträgt. Doch bei den Menschen, die eine Wahl haben, erkennen wir immer klarer, dass Ernährungsentscheidungen einen echten Unterschied machen können.
Je weiter ich den Weg meines Nackensteaks zurückverfolge, mit dem diese Recherche vor vielen Monaten einmal begonnen hat, desto mehr verstehe ich, was Leute meinen, Wenn Sie sagen, dass jedes Stück Fleisch mit versteckten Kosten verbunden ist, die auf keinem Preisschild auftauchen. Diese Kosten werden nicht nur von Tieren getragen, sondern auch von den Arbeitern, die das Fleisch herstellen, von den Patienten, denen Antibiotika nicht mehr helfen, und von den künftigen Generationen, die auf einer überhitzten Erde aufwachsen. In einer idealen Welt würden wir uns deshalb wohl alle pflanzlich ernähren. Aber wir hängen am Fleisch und die wenigsten von uns könnten sich vorstellen, ersatzlos darauf zu verzichten. In der nächsten Folge: Was, wenn wir gar nicht verzichten müssten?
When you cook our products, it's the exact same chemistry that happens when you cook the animal.
Beim Kochen unseres Produktes passiert chemisch exakt dasselbe wie beim Kochen eines Tieres.
Längst arbeiten Forscher auf der ganzen Welt an alternativen Wegen, unseren archaischen Appetit auf Fleisch zu stillen.
We can take the cells from an animal.
Wir können Zellen von einem Tier nehmen,
make them immortal, essentially allow them to grow forever.
Sie unsterblich machen und erlauben ihnen im Prinzip ewig zu wachsen.
When you're doing that, you can produce, well, everything you want to eat.
Und wenn sie das tun, können sie alles produzieren, was sie essen wollen.
Das war Folge 4 von Wen dürfen wir essen? Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und ich, Jakob Schmidt. Redaktion Tobias Nagorny. Neue Folgen gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.